Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Knapp 100 E-Busse sind derzeit bundesweit im Auftrag der kommunalen Verkehrsunternehmen unterwegs. 100 E-Busse, das ist noch kein großer Baustein, um Ziele im Klimaschutz sowie für bessere Luft zu erreichen mithilfe des ÖPNV, des öffentlichen Personennahverkehrs, wenn man bedenkt, dass rund 55.000 Busse auf der Straße fahren. Was wird getan? Was kann getan werden, um diese Ziele zumindest ansatzweise zu erreichen? Unter anderem um diese Frage geht es auf einer Fachmesse der Busbranche in Berlin. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem noch auf den Start der Versteigerung der 5G-Mobilfunkfrequenzen schauen. Und durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Starten wir mit dem Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Heute mit Claudia Wehrle in unserem Börsenstudio. Frau Wehrle, die Wirtschaftsweisen oder wie sie offiziell heißen, der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Dieser Rat hat heute seine Konjunkturprognose für dieses Jahr gesenkt, deutlich gesenkt. Erwartet nur noch ein Wachstum um 0,8%. Wie kommt das bei den Anlegern an der Börse an?
Ja, wenn wir jetzt nur auf die DAX-Tafel schauen, der DAX deutlich im Plus, mehr als 1% höher als gestern, steht bei 11.788 Punkten. Zeitweise haben wir ein Niveau erreicht, wie seit vergangenem Herbst nicht mehr. Ja, ich würde mal sagen, die Zinsentscheidung der US-Notenbank wirft ihre Schatten voraus. Es wird nämlich damit gerechnet, dass die Währungshüter in den USA weniger Zinsschritte in Aussicht stellen, als sie das bislang getan haben. Aktienmärkte profitieren in der Regel von einer lockereren Geldpolitik. Es gibt aber auch Konjunkturdaten aus Deutschland. Und zwar hat das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung die neuen Umfrageergebnisse vorgestellt. Dieses Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung befragt jeden Monat Finanzmarktprofis, wie sie die aktuelle wirtschaftliche Lage einschätzen, aber auch, welche Erwartungen sie an die Konjunkturentwicklung in den kommenden Monaten haben. Zu Gast ist Gabriele Wittmann. Sie ist Volkswirtin bei der DK Bank. Frau Wittmann, eigentlich ist das ja erstaunlich. Die Befragten schätzen nämlich die aktuelle wirtschaftliche Lage zwar deutlich schlechter ein als bisher. Auf längere Sicht hin sind sie aber optimistisch. Ihre Konjunkturerwartungen steigen den fünften Monat in Folge. Wie kommt's?
Im Augenblick haben wir noch ein paar Probleme. Weltwirtschaft ein bisschen langsamer. Man hat ja auch lange Angst vor steigenden Zinsen. Jetzt inzwischen wissen wir, weder die US-Notenbank noch die Europäische Notenbank werden noch groß Zinsschritte nach oben machen. Und deshalb sind alle wieder gelassener und erwarten, die alten Probleme werden wir jetzt beseitigen, abarbeiten und die Zukunft wird wieder heller.
Die Wirtschaftsweisen sehen das aber komplett anders. Die haben nämlich ihre Wirtschaftsprognosen für 2019 um fast die Hälfte nach unten korrigiert auf 0,8%. Das passt doch gar nicht zusammen.
Das Prognosegeschäft ist ziemlich statistisch. Wenn wir jetzt für 2019 Prognosen runternehmen, dann liegt das hauptsächlich an den vergangenen Quartalen. Die machen den Quartalsdurchschnitt ein bisschen niedriger. Deshalb musste man nach unten revidieren. Für die Zukunft sind die Sachverständigen eigentlich auch recht gelassen für die weitere. Deshalb 2019 ist weitgehend schon Schnee von gestern. Und es ist zwar schwach im Augenblick, aber es wird wieder ein bisschen besser.
An Risikofaktoren mangelt es nicht. Der Brexit, das nachlassende Wirtschaftswachstum in China. Wir haben viele protektionistische Maßnahmen mehr noch. In all dem steckt ja das Potenzial drin, dass da eine Spirale in Gang gesetzt wird, die alles immer weiter nach unten zieht.
In der Tat, die Weltwirtschaft, die ja nicht mehr so stark wächst, das tut gerade uns Deutschen auch weh in Sachen Exportlastigkeit. Aber die Weltwirtschaft wächst weiter, auch wenn sie langsamer wächst. Das größte Problem wäre gewesen, wenn wir starke Zinsanstiege bekommen hätten. Das hätte abwürgen können. Aber solange es nur langsamer geht, kann man fröhlich weiterlaufen mit gebremstem Tempo.
Das heißt, trotz der vielen Risikofaktoren keine Sorge, dass wir in eine Rezession abrutschen?
Es sieht wirklich nicht danach aus. Und wie gesagt, solange jetzt nirgends große Inflationsgefahren herkommen, die jetzt größere Zinssteigerungen verursachen würden oder bedingen würden, solange kann man gelassen sein und sagen, schwaches Wachstum, es geht weiter, größere Unfälle werden hoffentlich vermieden.
Lange Zeit hat die deutsche Wirtschaft vom Export profitiert. Zuletzt war der Konsum eine ganz wichtige Stütze. Was trägt denn Ihrer Meinung nach im Moment?
Es ist schon ein Phänomen. Deutschland wächst zwar schwächer, hat aber einen sensationellen Arbeitsmarkt, kräftige Lohnsteigerungen und das beflügelt den Konsum. Es ist aber trotzdem so, dass Deutschland sehr stark vom Export auch lebt. Der Konsum alleine kann es nicht wirklich hundertprozentig retten. Wir haben leider dann eben nur schwaches Wachstum in Deutschland. Wenn der Export wieder kräftig sich beleben würde, dann hätten wir wieder so richtig schöne goldene Jahre.
Und der gute Konsum hängt wahrscheinlich auch mit dem demografischen Wandel zusammen, mit den fehlenden Fachkräften, die wir überall jetzt schon haben.
Deshalb ist der Arbeitsmarkt so super, weil wenige neue, junge Menschen in den Arbeitsmarkt reinkommen. Viele alte gehen raus, deshalb niedrige Arbeitslosigkeit. Aber die Beschäftigung wächst, weil die Wirtschaft insgesamt doch gut läuft.
Das sagt Gabriele Wiedmann von der DK Bank.
Ja, soweit eine Einschätzung zur Konjunktur und den Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft. Und wir haben erfahren, 2019 ist bereits Schnee von gestern. Die Sitzung der US-Notenbank FED, Frau Wehrle, hatten Sie ja schon erwähnt. Reagieren da im Vorfeld bereits die Händler auf dem Devisenmarkt?
Naja, abwarten heißt so ein bisschen die Devise. Wie gesagt, niedrige Zinsen sind in der Regel positiv für Aktienmärkte, belasten aber die jeweilige Landeswährung. Der Euro, der kostet aktuell 1,1351 $.
Und wie sieht's beim Handel mit Gold aus?
Ja, auch da, es bleibt ruhig. Die Feinunze Gold kostet aktuell 1.308,35 $.
Was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen an einem Tag, an dem Aktien ja bisher durchaus gefragt sind?
Anleihen verteuern sich, und zwar bis 55 Cent. Im Gegenzug ist dann die Umlaufrendite gesunken auf minus 0,01%.
Dann schauen wir jetzt noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Durch die Bank überdurchschnittlich gefragt sind Autowerte. Warum?
Es gibt eine Umfrage der Investmentbank Merrill Lynch. Der zufolge standen Autowerte zuletzt nicht besonders hoch in der Gunst der Investoren. Wenn man sich die Aktienkurse mal anschaut, zeitweise gab es in der Vergangenheit deutliche Schwankungen. Die Branche ist im Umbruch, ist auf der Suche nach neuen Konzepten. Gestern erst haben wir über einen Stellenabbau bei Autozulieferern gesprochen. Und nun argumentieren die Investmentbanker, dass viele professionelle Anleger einfach Aktien nachkaufen müssen. VW-Aktien beispielsweise 2% im Plus. Bei BMW und Daimler ist das Plus noch größer.
Und dafür lassen im Gegenzug Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank federn. Wie kommt es zu dieser Reaktion?
Schlicht und einfach, Anleger nehmen Gewinne mit. Wir haben gestern ja im Zuge der Fusionsspekulationen deutliche Kursgewinne gesehen und die kassiert man jetzt erstmal ein.
Es gab auch heute wieder einige Jahresbilanzen, so zum Beispiel vom Flughafenbetreiber Fraport. Mit welchem Echo bei den Anlegern?
Eigentlich hat Fraport wenig Grund zur Klage. Der Frankfurter Flughafenbetreiber hat im abgelaufenen Jahr gute Geschäfte gemacht. Das gilt vor allem für den Frankfurter Flughafen selbst. Auch die Trennung vom Flughafen Hannover macht sich positiv in den Bilanzen bemerkbar. Die Aktionäre können sich über eine steigende Dividende freuen. Und wenn wir auf den Kurs schauen, Fraport-Papiere, da sehen wir heute keinen klaren Trend. Die Aktien aktuell fast 1% im Plus.
Und wo gab es aus Ihrer Sicht weitere nennenswerte Einzelbewegungen?
Ich nenne noch kurz Metro. Die Aktien können 1,5% steigen. Der Handelskonzern spricht nämlich mit möglichen Partnern über die Weiterentwicklung seines China-Geschäfts.
Claudia Wehrle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Die Konjunkturprognose der Wirtschaftsweisen hatten wir ja schon aufgegriffen. Wir bleiben zunächst beim Sachverständigenrat. Denn heute tagte der Rat erstmals ohne den ja doch bekannten Wirtschaftsweisen Peter Bofinger, der planmäßig Ende Februar ausgeschieden war. Für ihn rückte jetzt der Finanzwissenschaftler Achim Truger nach. Truger allerdings ist im Rat umstritten. Warum und wofür steht Truger? Mehr dazu jetzt von Wolfgang Landmesser.
Vor allem beim Nachrichtendienst Twitter löste die Nominierung von Achim Truger im vergangenen Oktober heftige Reaktionen aus. Von Seiten liberaler Ökonomen. Den Vorwurf, er sei nicht qualifiziert genug, hält Gustav Horn für ein typisches Ablenkungsmanöver. Der Chef des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, kurz IMK, hat lange mit dem neuen Wirtschaftsweisen zusammengearbeitet.
Das hat eigentlich nur einen sachlichen Grund, dass man eben mit der wirtschaftspolitischen Ausrichtung von Achim Truger in diesem Fall nicht einverstanden war. Und dann sagt man einfach, er ist nicht qualifiziert und disqualifiziert damit auch seine Meinung über bestimmte Dinge.
Die Sachverständige Isabel Schnabel sieht das anders. Ihre Kritik habe sich nicht gegen Achim Truger persönlich gerichtet. Bedenklich fand sie, dass er womöglich zu lange für ein gewerkschaftsfinanziertes Forschungsinstitut gearbeitet hat.
Diese institutionelle Nähe zu den Gewerkschaften kann man eben als problematisch empfinden im Hinblick auf die Unabhängigkeit des Sachverständigenrates.
Für die Bonner Wirtschaftsprofessorin ist das Thema inzwischen abgehakt.
Ich habe Herrn Truger ja inzwischen kennengelernt. Ich empfinde ihn als eine ausgesprochen angenehme und engagierte Person. Und freue mich auch auf die zukünftige Zusammenarbeit.
Wobei auch in der neuen Konstellation durchaus mit heftigen Diskussionen zu rechnen ist. Achim Truger hat sich einen Namen gemacht mit Arbeiten, zum Beispiel über die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse. Sie setzt der Bundesregierung bei der Neuverschuldung enge Grenzen. Das könnte zukunftswichtige Investitionen stoppen, befürchtet der Neue im Sachverständigenrat.
Mittlerweile ist es ja schon so, dass die Defizite da überall sichtbar werden. Schlaglöcher, kaputte Brücken, zum Teil einstürzende Schulbauten. Da gibt es Investitionsrückstände und das wäre mir sehr wichtig, dass das, was es jetzt an Aufstockung von Investitionen gegeben hat, dass das weitergeht und auch verstetigt wird dann auf einem hohen Niveau.
Achim Truger tritt hier in die Fußstapfen seines Vorgängers. Peter Bofinger, der den Sachverständigenrat nach 15 Jahren verlässt, hält die Schuldenbremse ebenfalls für gefährlich. Auch in anderen Fragen eckte er mit seinen Kollegen an, ob Mindestlohn, Hartz IV oder Industriepolitik. Weil es mit den anderen vier Wirtschaftsweisen immer wieder keinen Konsens gab, schrieb Peter Bofinger seine Extrameinung über 50 Mal in das Sachverständigengutachten. Hart diskutieren will auch Achim Truger in seiner neuen Rolle, aber den geschätzten Kollegen in Sachen Minderheitsvoten übertrumpfen, darum geht es ihm gerade nicht.
Es gibt ja meistens ganz unterschiedliche wirtschaftspolitische Empfehlungen, je nach Modell, je nach Ausgestaltung bestimmter Modelle. Und das führt automatisch dazu, dass es eigentlich keine Einheitsmeinung gibt. Und solange, wie es auch im Gesetz steht, der Sachverständigenrat sozusagen dieses Spektrum an Meinungen und Empfehlungen abdeckt, sehe ich keinen Grund für Minderheitsvoten.
Die wissenschaftliche Diskussion über unterschiedliche Meinungen macht auch für Achim Trugers neue Kollegin Isabel Schnabel das Wesen des Sachverständigenrats aus. Manchmal eben mit dem Ergebnis eines Minderheitenvotums.
Wolfgang Landmesser über die neuen Wirtschaftsweisen Achim Truger. Im Vorfeld ist ja schon viel darüber berichtet und informiert worden. Heute war es nun endlich soweit. Am Vormittag startete die Bundesnetzagentur in Mainz die Versteigerung der 5G-Mobilfunkfrequenzen. Und bei diesem Start war für uns Andreas Reinhardt dabei.
Ein schmuckloser Vortragssaal in einer ehemaligen Kaserne im Mainzer Stadtteil Gonsenheim. Hunderte Journalisten warten eng gedrängt in der Außenstelle der Bundesnetzagentur darauf, dass die Versteigerung der 5G-Mobilfunkfrequenzen beginnt. Blitzlichtgewitter. Behördenchef Hohmann sagte, ein so großes Interesse habe er noch nicht erlebt. Um kurz nach 10 Uhr drückte er zum Start der Auktion symbolisch einen Knopf an einer alten Stoppuhr, die schon im Jahr 2000 im Einsatz war. Hohmann hob die Bedeutung der Frequenzen für die Wirtschaft hervor.
Die Frequenzen, die wir heute versteigern, die haben ja bestimmte Eigenschaften, physikalische Eigenschaften, kurze Reichweite, deswegen sind sie für die Fläche nicht so geeignet, aber eben eine sehr hohe Datenrate, eine sehr kurze Latenzzeit und das bedeutet, die sind besonders interessant für die Industrie und deswegen ist die Industrie auch sehr daran interessiert und wir natürlich auch, denn Deutschland mit einem Industrieanteil von um 25% ist ein führendes Industrieland und wir wollen mit dieser Technologie vorne dabei sein.
Vernetzte Fabriken, autonom fahrende Autos, dafür braucht die Industrie 5G. Ein Netz, das 100-mal schneller ist und Datenübertragung in Echtzeit ermöglicht. Der Privatanwender merkt mit einem neuen 5G-Smartphone wohl erstmal keinen großen Unterschied bei der Geschwindigkeit. Wohl aber, wenn er in größeren Menschenmengen unterwegs ist, wie in einem Fußballstadion. Da funktionieren bei 5G Anwendungen von Telefon und Internet einfach so. Die Frequenzen, die ab heute versteigert werden, dürfen ab 2021 genutzt werden. Die Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica und eine Tochter von United Internet aus dem rheinland-pfälzischen Montabaur bieten mit.
Ja, vier Bieter wird der Wettbewerb natürlich stärker. Wir sind sehr gespannt darauf. Wir freuen uns, dass es einen vierten Bieter gibt. Es ist ja vorher vielfach gemunkelt worden, dass das gar nicht geht in dieser Situation und bei den Auflagen. Aber ich glaube, wir haben das so gut hinbekommen, dass in der Tat ein Vierter sich dafür interessiert.
Vertreter der mitbietenden Unternehmen sagten, sie freuten sich auf die Auktion. Valentina Deiber von Telefonica.
5G ist die nächste Mobilfunkgeneration, es ist die Zukunft und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir heute die Grundlagen uns reservieren oder in den kommenden Wochen, um in das Netz der Zukunft zu investieren.
Das sieht Philipp Schidera von der Deutschen Telekom ähnlich.
Sie ist der Schlüssel für die Zukunft, die digitale Zukunft des Standorts Deutschland. Mit 5G sind sehr kurze Antwortzeiten möglich, sehr große Datenübertragungsraten möglich und das ist wichtig, vor allem für Industrieanwendungen.
Mit den Frequenzen ersteigern die Unternehmen eine Verpflichtung, das Netz auszubauen. Bis Ende 2022 müssen 98% der Haushalte mit 5G versorgt sein, sowie große Fernstraßen, Schienen und Wasserwege. Dafür sind die Frequenzen aus dieser Versteigerung weniger geeignet. Daher hatten die bietenden Unternehmen gegen die Auflagen geklagt. Dass die Auktion im Nachhinein von Gerichten gekippt wird, glaubt der Präsident der Bundesnetzagentur Hohmann nicht.
Von der Entscheidung zu den Eilrechtsanträgen, die sind nicht einfach nur abgelehnt worden, sondern da ist auch schon sehr viel Begründung reingeschrieben worden, gerade zu den Punkten, die dann von den Unternehmen kritisiert worden sind, sodass ich relativ zuversichtlich bin, dass wir auch in letzter Instanz dann obsiegen werden.
der Präsident der Bundesnetzagentur im Beitrag von Andreas Reinhardt über die 5G-Auktion. Eine deutsche Großbank à la Deutsche Commerzbank, die wünscht sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Doch Kanzlerin Angela Merkel hat sich nun zurückhaltender geäußert. Die Bundesregierung halte sich raus, sagte sie. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Tobias Volke.
Merkel sagte, so etwas seien privatwirtschaftliche Entscheidungen. Sie plädierte dafür, dass sich die Bundesregierung nicht mit einem Votum einmische.
Wenn die beiden Partner zu einem Ergebnis gekommen sind, dann haben wir ein gewisses Interesse natürlich, das auch zu bewerten, weil wir mit 15% Anteil bei der Commerzbank dabei sind. Aber das ist ein kleiner Anteil und deshalb absolute private Entscheidung mit all den Herausforderungen, Chancen und Risiken, und das müssen und können nur die Akteure selbst bewerten.
Übermorgen kommen jeweils die Aufsichtsräte der Deutschen Bank und der Commerzbank zusammen. Dort könnte eine mögliche Fusion Thema sein. Der weltweite Wasserbedarf steigt nach Einschätzung der Vereinten Nationen bis zum Jahr 2050 um bis zu 30%. Gleichzeitig drohe durch den Klimawandel eine zunehmende Wasserknappheit, heißt es im neuesten UN-Wasserbericht. Schon jetzt haben weltweit mehr als 2 Milliarden Menschen keinen dauerhaften Zugang zu sauberem Trinkwasser. Dazu sagte Stefan Uhlenbrock, Direktor des Weltwasserprogramms:
Was der diesjährige Weltwasserbericht zeigt, ist, dass 3 von 10 Menschen keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser haben. Das heißt, dass es verfügbar ist für sie, dass es finanzierbar ist und auch, dass es kontaminationsfrei ist. Zusätzlich haben wir gesehen, dass 6 von 10 Menschen keinen Zugang zur sicheren Sanitärversorgung haben. Und dies hat sehr signifikante Auswirkungen für die Gesundheit der Menschen.
Die UN rufen deshalb zu Milliardeninvestitionen in die Wasserversorgung auf. Volkswagens Großaktionär Porsche SE hat seine Beteiligung an dem Wolfsburger Konzern ausgebaut. Für 400 Millionen Euro habe man den Anteil an den Stimmrechten um knapp einen Prozentpunkt auf 53,1% erhöht, teilte die Porsche SE mit. Man sei weiterhin davon überzeugt, dass der Volkswagen-Konzern über ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial verfüge, erklärte Vorstandschef Hans-Dieter Pötsch. Für das laufende Geschäftsjahr geht die Dachgesellschaft von einem Nettogewinn zwischen 3,4 und 4,4 Milliarden Euro aus. Wie viel Geld bleibt im Alter, um das zukünftig zu erfahren, plant die Bundesregierung einen Rentencheck. So sollen alle künftig aus einer Hand erfahren, wie es um ihre gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge steht. Die Bundesministerien für Arbeit und Finanzen haben dazu ein Forschungsvorhaben in Auftrag gegeben, erklärte das Arbeitsministerium. Ob die Renteninformationen dann online abrufbar sein wird, ist noch offen.
Tobias Volke mit den Wirtschaftsnachrichten. Um die Luft in den Innenstädten zu verbessern und um die Klimaschutzziele zu erreichen, ist unter anderem auch der ÖPNV gefragt. Insbesondere der Busverkehr in den Innenstädten. Was hier im Umweltbereich geleistet werden kann und angeboten wird, diesen Fragen ist Philipp Banse auf einer Fachmesse der Busbranche in Berlin nachgegangen.
Das ist ja eine Abgasreinigungssystem, SCRT-Anlage. Also zur Absenkung der Stickoxide.
Axel Middendorf arbeitet für HJS, ein mittelständisches Unternehmen, das Anlagen baut, die Abgase reinigen, vor allem von Bussen.
Der Effekt einer Nachrüstanlage ist, dass die Stickoxide nachhaltig um größer 90%, 95% gesenkt werden. Natürlich auch die Partikel. Das sind saubere Busse.
95% der Dieselbusse in Deutschland ließen sich nachrüsten, sagt Middendorf. Einen Dieselbus mit einer solchen Anlage nachzurüsten, kostet rund 20.000 Euro pro Bus. Mindestens 80% dieser Kosten übernimmt jetzt der Staat über das Sofortprogramm Saubere Luft. Insgesamt stehen 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung, um den Verkehr in den Städten sauberer zu machen. Von diesen 1,5 Milliarden stehen für die Umrüstung von Dieselbussen über 100 Millionen Euro zur Verfügung. Vor 4 Monaten war noch kein einziger Dieselbus durch dieses Programm mit einer Abgasreinigung nachgerüstet worden. Frage also heute Morgen an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU.
Wie viele Busse wurden denn schon nachgerüstet?
Zu wenig.
Die Firma Twintech rüstet in Berlin schon die Doppeldeckerbusse mit Abgasreinigung aus. Twintech-Chef Markus Hauser über die Nachrüstung der kommunalen Dieselbusse.
Es läuft langsam an, allerdings muss man dazu sagen,
sehr viel langsamer, als sich das eigentlich alle erhofft hatten.
Im vergangenen Jahr hat das Sofortprogramm Saubere Luft nicht wirklich funktioniert, sagen viele Nachrüster übereinstimmend. 2019 aber könnten sich Kommunen nicht nur 40% dieser 20.000 Euro für eine Nachrüstanlage erstatten lassen, sondern teils über 80% der Kosten.
Das ist angekommen bei den großen Verkehrsunternehmen und seit Anfang dieses Jahres kommen da die ersten Markterkundungen, Marktsondierungen dieser Unternehmen, aber auch entsprechende Ausschreibungen. Die gehen natürlich dann über einen Zeitraum von 2-3 Monaten, aber es kommt dort eine Anfrage auf uns zu,
sagt Axel Middendorf vom Nachrüster HJS. Sein Unternehmen sei jetzt mit knapp 90 Kommunen in Deutschland im Gespräch. Auch Twintec verzeichnet jetzt mehr Nachfrage.
Wir gehen davon aus, dass hier zusätzliche Nachfrage dann im Laufe dieses Jahres kommt, beziehungsweise dann nächstes Jahr.
Verkehrsminister Andreas Scheuer will nicht sagen, wie viel Dieselbusse dieses Jahr umgerüstet werden.
Jetzt haben wir die Förderbescheide ausgereicht und jetzt muss natürlich umgesetzt werden. Die Systeme sind da. Aber es wird erst im Laufe 2019 natürlich wirken, weil erst die Werkstattaufenthalte kommen.
Was allerdings noch nicht so zu funktionieren scheint, ist die Anschaffung von Elektrobussen. Dafür stehen über 175 Millionen Euro zur Verfügung. Doch das Verkehrsministerium konnte bis heute Mittag keine Antragszahlen liefern. Elektrobusse sind mehr als doppelt so teuer wie Dieselbusse. Sie brauchen Oberleitungen oder Ladestationen und das Laden dauert relativ lange. Außerdem haben sich Elektrobusse zum Beispiel in Berlin und Hamburg als sehr störanfällig erwiesen.
Philipp Banse zur Busbranche. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Ein Thema ist auch hier die heute angelaufene Versteigerung der 5G-Mobilfunkfrequenzen.
Die Neue Osnabrücker Zeitung findet es gut, dass es dabei weniger um hohe Zusatzeinnahmen für den Finanzminister als um die Sache selbst geht. Superschnelles Internet, ohne dass die Industrienation Deutschland im internationalen Wettbewerb weit zurückfallen wird. Die Bedeutung von 5G ist immens. Weniger für den privaten Verbraucher, sondern vielmehr für die Industrie. Ohne weitere Vernetzung von Maschinen und Anlagen keine Fabrik der Zukunft. Dann macht die Konkurrenz im Ausland das Geschäft. Das Internet in Deutschland muss schneller werden, viel schneller, betont die Süddeutsche Zeitung. Die Aufgabe wird nicht leichter angesichts der Sorge, der chinesische Netzwerkausrüster Huawei könnte in seine Geräte auf Geheiß der Staatsführung in Peking Hintertüren zum Spionieren einbauen. Ganz ausschließen kann das niemand, auch nicht mit peniblen Tests. Außerdem hat auch der US-Geheimdienst schon Ausrüstung abgefangen und mit Hintertüren versehen. Klar ist aber, würde man auf Huawei-Technik verzichten, würde der Ausbau länger dauern und teurer werden. Wenn Finanzminister Scholz morgen seinen Haushaltsentwurf für 2020 ins Kabinett einbringt, dürfte in einigen Ministerien Enttäuschung herrschen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt: Mit den vorliegenden Eckwerten gelingt Scholz zwar wieder ein Haushaltsentwurf ohne neue Schulden. Doch das Übergewicht der Sozialausgaben wird weiter verschärft. Überdurchschnittliche Zuwächse verzeichnen abermals das Arbeits- und das Familienministerium. Die Investitionen hingegen steigen bloß um weniger als 1 Milliarde Euro und werden dann eingefroren. Und, gemessen an den Bündnisverpflichtungen, ist der Verteidigungsetat zu knapp kalkuliert. Auch der Tagesspiegel aus Berlin vermutet, Verteidigungsministerin von der Leyen sei als Opfer auserkoren. Scholz hat den Haushalt so planen lassen, dass das Versprechen höherer Wehrausgaben zwar nicht gebrochen, aber auch nicht so ambitioniert verfolgt wird, wie das manche in der Union wünschen. So wird die Koalition in die anstehenden Wahlen hinein einen begrenzten Konflikt aufführen, in dem es auch um Fragen geht wie: Muss Deutschland Rüstungsquoten erfüllen, die sich ein US-Präsident wünscht, der gleichzeitig durch seine Handelspolitik dazu beiträgt, dass das Wachstum hierzulande schwächelt?
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Ute Meier begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einem Beitrag über einen Polizeiskandal in München. Und mit diesem Programm in Weiß geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.